Russland wählt, der Präsident bleibt, das steht jetzt schon fest. Warum macht sich Putin trotzdem die Mühe, Demokratie zu inszenieren? Für unsere Russland-Korrespondentin Silke Bigalke bietet immerhin die Wahlbeteiligung noch ein bisschen Spannung. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Здравствуйте. Es bestehen keinerlei Zweifel, dass Wladimir Putin die Präsidentschaftswahl haushoch gewinnen wird. Dafür hat er nicht erst in den Wochen vor der Wahl gesorgt. 71 Jahre alt ist Putin jetzt und seit 1999 ist er in der Macht. Nur mal eine Legislaturperiode als Ministerpräsident und nicht als Staatspräsident. Wenn Putin die kommenden 6 Jahre vollenden würde, dann wäre er länger im Amt als Stalin und das längste regierende Staatsoberhaupt seit der Zarin Katharina der Großen. Damit das möglich wird, sind bis Sonntag mehr als 114 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen worden, einschließlich der Menschen in den besetzten Gebieten in der Ukraine. Und weil Putin weiß, dass auch die Bürger schon wissen, dass nur er die Wahl gewinnen kann, lädt er den Urnengang mit einer ganz besonderen Bedeutung auf. Erinnert seine Untertanen an die patriotische, staatsbürgerliche Pflicht für das geliebte Russland in schwierigen Zeiten. Meine Kollegin Silke Bigalke ist seit 6 Jahren SZ-Korrespondentin in Moskau. Im Vorgespräch hat sie mir erklärt, dass es in Russland keine Wahlpflicht gibt, aber sehr wohl einen großen Zwang, seine Stimme abzugeben. Zunächst habe ich sie gefragt, warum Putin die Wahl überhaupt noch durchführen lässt, wenn das Ergebnis doch eh klar ist.
Es hat ja auch zu Sowjetzeiten Wahlen gegeben. Die Leute sind auch daran gewöhnt, abstimmen zu gehen. Das wird eben jetzt immer mehr zu so einer Art Bestätigungsritual. Also natürlich hat das nichts mit demokratischen, freien, fairen Wahlen zu tun. Aber er scheint es immer noch für nötig zu halten, allen zu zeigen oder zu beweisen, dass er der unangefochtene Anführer des Landes ist. Und indem er diese Zahlen bekommt oder generieren lässt, kann er auch immer wieder sagen, ihr habt für mich gestimmt, für meine Politik, für meinen Krieg und sozusagen ein Zeichen nach innen, aber auch nach außen setzen, dass die Mehrheit in Russland eben hinter ihm steht. Also es ist eine Art Theater, quasi ein Kostüm für ihn.
Ja, mit was für einer Wahlbeteiligung dürfte er denn zufrieden sein?
Wir können davon ausgehen, dass er auf jeden Fall eine höhere Wahlbeteiligung haben möchte als bei der letzten Präsidentschaftswahl vor 6 Jahren. Damals lag die bei so 67-68%. Also er möchte, glaube ich, diesmal deutlich mehr haben und er möchte diesmal auch mehr Stimmen bekommen. Also ich habe gelesen, dass es Zielvorgaben gibt, die an die Behörden weitergeleitet worden ist. Und da möchte er schon, also er möchte schon über 80% haben. Und man kann davon ausgehen, dass wenn er unter 80% bekommt, dass dann das hier auch als, nicht als Niederlage, aber doch als Versagen seines Apparats gewertet wird, der eben nicht die Zahlen eingebracht hat, die sich Putin gewünscht hat.
Welche Macht hat der Präsident denn in Russland? Gibt es noch irgendwelche Kontrollinstanzen für ihn? Bei der KPDSU gab es ja immerhin noch das Politbüro.
Also es gibt keine Institution, die Putin kontrolliert. Es gibt, alles ist von ihm abhängig. Der Sicherheitsrat, die Gerichte, das Parlament ohnehin. Also es gibt niemanden, bei dem man sehen kann, dass er Putin kontrolliert. Und vermutlich gibt es das auch nicht hinter den Kulissen. Es gibt Leute, auf die er hört. Und da ist aber immer sehr schwer, von außen zu sagen, wer das ist, wie viel Einfluss die haben. Da gibt es dann immer Spekulationen darüber, dass es verschiedene Interessensgruppen innerhalb diesen undurchsichtigen Kremlmauern oder Mauern der Macht gibt, die dann streiten und mal sind die oben auf und mal sind die anderen oben auf im Moment oder in den letzten Jahren hat der Geheimdienst immer größeren Einfluss bekommen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand dort Putin kontrolliert.
Gibt es denn noch irgendeine Möglichkeit, seine Opposition gegenüber ihnen auszudrücken?
Es gibt Ideen, also jetzt, wenn wir von der Wahl ausgehen, kann man den Wahlzettel ungültig machen. Also man kann dort zum Beispiel alle Kandidaten ankreuzen oder es sind schon Bilder aufgetaucht von Wahlzetteln im Internet, weil die Wahl ja schon heute Morgen begonnen hat, in denen Menschen Nawalnys Namen quer über den Zettel geschrieben haben. Nawalny hatte die Idee, dass die Menschen alle gemeinsam sich verabreden und am Sonntagmittag zur Wahl gehen oder zu ihren Wahlbüros gehen, dass man eben im Prinzip sieht durch längere Schlangen, wer alles diesem Protestaufruf gefolgt ist. Das sind dann wieder sehr riskante Pläne, weil wer zu einem Protest geht, zu einem Ungenehmigten in Russland, wird sofort verhaftet. Und es gibt auch schon Warnungen, dass die Menschen das doch bitte, also nicht bitte unterlassen, aber dass sie es tunlichst unterlassen sollen, dass es als ungesetzlicher Protest gewertet wird und man dementsprechend bestraft wird mit mehreren Jahren Gefängnis oder bestraft werden kann. Das heißt, es gibt Versuche, Protest zu zeigen, aber es ist eben wahnsinnig gefährlich.
Irgendeine allgemeine Begeisterung für Putin muss es bei den Russen ja geben. Worin liegt die begründet? In der Stabilität, weil er dem Westen die Stirn bietet, weil er ein klares konservatives Weltbild vertritt?
Ja, all das ist auf jeden Fall nicht falsch. Es gibt eine große Unterstützung, sagen ja auch die Umfragen, sagen auch unabhängige Umfragen, dass über 80%, also im Prinzip das, was er sich bei der Wahl wünscht, dann antworten, dass sie auch Putins Tätigkeit oder Putins Entscheidung als Präsident unterstützen. Und da spielt vieles zusammen. Bei manchen ist das einfach, wir haben ja keine Alternative. Bei anderen ist das der Glaube daran, dass Putin sie bisher ganz gut aus allen Krisen herausgeführt hat und das weiterhin tut. Natürlich glaubt die Mehrheit hier der Propaganda, dass der Krieg in der Ukraine eben nicht von Putin angefangen wurde, sondern ihm aufgezwungen wurde vom Westen. Und diese Rhetorik wird immer schärfer. Also es wird dann ein Bild gemalt, dass der Westen eigentlich Russland nicht nur schwächen, sondern am liebsten aufteilen und in seiner jetzigen Form gar nicht mehr existieren lassen möchte. Und das ist natürlich wahnsinnig bedrohlich. Und wer das glaubt und Putin glaubt, dass er der Einzige ist, der zwischen Russland und diesem Drohszenario steht, der findet ihn auch deswegen gut.
Gibt es denn internationale Wahlbeobachter oder unabhängige Wahlbeobachter?
Kann man ganz kurz beantworten, es gibt keine unabhängigen Wahlbeobachter, die in irgendeiner Weise zugelassen worden wären als Wahlbeobachter. Also es gibt eine unabhängige Organisation Golos, die weiterhin versucht, diese Wahl zu beobachten beziehungsweise Manipulationen in den Wahlbüros aufzudecken. Aber für die wird es immer schwieriger. Also diese Wahl ist so intransparent wie alle vorherigen Wahlen, die auch nicht demokratisch waren, nicht. Also noch viel intransparenter und noch viel repressiver als die Abstimmung zuvor. Es geht sogar so weit, dass einer der beiden Chefs von Golos im Gefängnis sitzt. Und die, ja, ich weiß gar nicht, wie sie an ihre Informationen kommen, die setzen dann eben auf Informationen durch Wähler oder haben Kontakte zu Menschen, die in diesen Wahlbüros sitzen, weil sie dort quasi mitarbeiten. Aber Wahlbeobachter dürfen nur zugelassene Kandidaten in die Wahlbüros bringen und alle zugelassenen Kandidaten sind Kreml-treu. Und internationale Organisationen haben schon zur letzten Wahl, zur Duma-Wahl, keine Wahlbeobachter mehr geschickt, weil sie gesagt haben, es bringt nichts, wir bekommen den Zugang nicht. Das heißt, wer sich jetzt irgendwie meldet aus dem Ausland und sagt, er ist Wahlbeobachter in Russland oder hierher kommt und diese Rolle spielt, der ist mit Sicherheit auch hier, um dann das zu sagen, was die Propaganda von ihm erwartet.
Was steht denn auf den Wahlzetteln? Putin ja, nein?
Auf den Wahlzetteln stehen vier Namen, also es gibt vier Kandidaten. Außer Putin sind das Kandidaten von drei Parteien, die auch in der Duma sitzen und damit eben vom Kreml nicht nur geduldet, sondern auch gesteuert werden. Das heißt, es gibt Putin und drei Strohkandidaten, kann man sagen.
Es wird ja auch in den besetzten Gebieten in der Ukraine gewählt. Wie ist denn dort das Prozedere?
Dort herrscht ja Kriegsrecht und damit noch andere Regeln als hier. Dort hat die Abstimmung auch schon vorher angefangen als in Russland und dort kommen quasi Männer in Uniform mit der Wahlurne zu den Menschen und sammeln die Stimmzettel ein, wenn man das so nennen kann. Also dort geht es noch unfreier zu man kann da keine Grade von Unfreiheit bestimmen, aber Wahlen sind das dort natürlich auch nicht.
Deine Prognose, wird er denn bis zum Tod weitermachen oder baut er sich einen potenziellen Nachfolger auf?
Im Moment kann man nicht davon sprechen, dass er sich einen Nachfolger aufbaut, also zumindest nicht sichtbar für irgendjemanden. Es gibt dann immer wieder Gerüchte, genauso wie man Putins Vertraute nicht kennt, kennt man auch nicht seine Ideen für mögliche Menschen, denen er irgendwie zutraut, dass sie sein Projekt in seinem Sinne weiterführen.
Eins ist sicher, auch Putin ist nicht unsterblich. Silke, herzlichen Dank. Es war der dritte Anlauf und diesmal hat es geklappt. Die Mehrheit der EU-Staaten hat diesen Freitag für ein gemeinsames Lieferkettengesetz gestimmt. Es soll dafür sorgen, dass Kinder- und Zwangsarbeit verhindert wird und Klimavorgaben eingehalten werden. Deutschland hat sich auf Druck der FDP erneut enthalten, wurde aber überstimmt. Die Abstimmung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine hat die Union am Donnerstag im Bundestag erneut verloren. Mindestens 30 Abgeordnete der Grünen haben zwar auch gegen diesen Antrag gestimmt, sie sprechen sich in einer persönlichen Erklärung aber ebenfalls für die Lieferung dieser weitreichenden Waffen aus. Die FDP-Abgeordneten Strack-Zimmermann und Kubicki haben entgegen der Linie der Ampelfraktion mit der Opposition gestimmt. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat für dieses Verhalten Konsequenzen gefordert. FDP-Vize-Fraktionschef Kubicki wirft dem SPD-Mann jetzt verfassungswidriges Verhalten vor. Schließlich gäbe es offiziell keinen Fraktionszwang. Laut Grundgesetz sind die Abgeordneten nur ihrem Gewissen verpflichtet. Die SPD-Spitze hält ein AfD-Verbotsverfahren für möglich. In einer der SZ vorliegenden Beschlussvorlage des SPD-Vorstandes heißt es, dies sei eine klare Option zur Verteidigung unserer Demokratie. Für die SPD stehe außer Frage, dass die AfD eine rechtsextremistische Partei sei, die, Zitat, von völkischer Ideologie durchdrungen ist und die Demokratie bedroht. Nie wieder aber dürfe die Demokratie tatenlos dabei zusehen, wie eine Partei versuche, sie von innen heraus zu zerstören. In Haiti ist die humanitäre Lage katastrophal und es ist lebensgefährlich. Gangs kontrollieren große Teile von Port-au-Prince, sie greifen Polizeistationen an und befreien Gefangene. Viele Diplomaten haben das Land mittlerweile verlassen. Mein Kollege Johannes Korscher hat für unsere Samstagssendung mit Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen gesprochen. Und er hat den Internisten gefragt, wie seine Organisation den Menschen unter diesen Umständen überhaupt noch helfen kann. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich mit dieser Sendung bis in den Spätsommer. Bis dahin arbeite ich für den SZ Newsdesk von der Ostküste in den USA. Bleiben Sie uns gewogen, dos vidania und goodbye.